Ja, ich möchte beginnen mit einem Hinweis auf den Titel meines Beitrags. Den hatte ich so, wie er im Programm steht, so ein bisschen auf die Schnelle und ein bisschen spontan mit Werner Eichinger abgesprochen. Ich hatte so von Anfang an, wie gesagt, wie der Titel ja auch ausdrückt, die Intuition, dass das Verhältnis von Erich Fromm zur Pädagogik eben ein Stück weit ambivalent war. Und dann war mir so spontan, wenn ich da an die verschiedenen Dinge dachte, die mir dazu einfielen, dass dieser Titel konstruktiv bis subversiv passte, so als Antagonismus. Als ich dann ein bisschen genauer darüber nachgedacht habe, wurde mir klar, dass vielleicht anstelle des Wortes konstruktiv für Fromm besser das Wort produktiv passt. Deshalb habe ich das jetzt hier nochmal projiziert, damit das der Titel ist, der sich einprägt. Aber man muss das jetzt nicht im Programm ändern. Ja, zunächst möchte ich dir, lieber Werner, Danke sagen. Danke, dass du mich eingeladen hast, hier zu sprechen. Zunächst dachte ich, ich müsste dir auch dafür danken, wie ich im Programm vorgestellt worden bin, nämlich als Grundeinkommensaktivist. Inzwischen weiß ich, dafür zeichnest nicht du, sondern Klaus Widerstrom verantwortlich. Aber egal wer, aus der Ankündigung schließe ich, dass ich gegenwärtig hauptsächlich als solcher Grundeinkommensaktivist wahrgenommen werde. Und das bin ich ja schließlich auch. Allerdings soll ich hier und heute nicht über das Grundeinkommen, sondern über Fromms Verhältnis zur Pädagogik referieren. Menschen, die mich kennen, mögen sich also fragen, ob es in meiner Berufsbiografie nicht Aspekte gibt, die plausibler erscheinen lassen, dass ich zu diesem Thema etwas Stichhaltiges sagen kann. Was Helmut jetzt ja inzwischen auch übernommen hat, hier zu verdeutlichen. Aber vielleicht steckt ja in der Ankündigung von Klaus ein listiger Hintergedanke, nämlich der, mich zum kritischen Nachdenken über mich selbst und über mein Verhältnis zur Pädagogik anzuregen. Etwa mit der Frage, warum ich nach meiner Pensionierung im Jahre 2006 mich nicht an die Devise Schuster bleibt bei deinem Leisten gehalten habe. Weshalb zog es mich weg von der Pädagogik hin zu neuen Ufern? Oder sind die neuen Ufer vielleicht doch gar nicht so weit von der Pädagogik entfernt? Fragen über Fragen. Aber ob nun beabsichtigt oder auch nicht, Fakt ist, dass also solches kritisches Nachdenken bei mir eingesetzt hat, und davon möchte ich noch kurz berichten, auch wenn ich dabei zunächst weniger auf Fromms ambivalentes Verhältnis zur Pädagogik gestoßen bin, sondern eher auf mein eigenes ambivalentes Verhältnis zur Pädagogik. Ja, es ist wahr. Pädagogen haben mich immer schon genervt. Insbesondere solche, die so sehr von sich und ihrer professionellen Kompetenz überzeugt sind, dass sie kaum jemanden damit verschonen. Man mag mich fragen, weshalb ich mich dann dieser Zunft angeschlossen habe. War es Mangel an geeigneter Orientierung oder gar eine unbewusste masochistische Tendenz? Nun, im Ernst wohl doch eher die in der Natur der Sache selbst liegende Ambivalenz der Profession. Natürlich ist an der Pädagogik nicht alles nervig. Es gibt spannende pädagogische Fragen und herausragende Pädagogen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Makarenko, um nur einige Namen zu nennen, waren wegweisende Leuchttürme in ihrer Zeit und weit darüber hinaus. Reformpädagogen und Pädagoginnen wie Maria Montessori, Célestin Freinet, Loris Malaguzzi, Ivan Illich oder Paulo Freire haben Bewegungen angestoßen, die inzwischen weltweit und bis heute tagtäglich ihre Wirkung entfalten. Ja, nervig wird Pädagogik vor allem da, wo Epigonen versuchen, einzelne Pädagogikentwürfe zum Dogma zu erheben, statt ihre eigene Kreativität dadurch anregen zu lassen. Rückblickend fällt mir auf, dass mich an pädagogischen Entwürfen in der Regel nicht so sehr die normativ strukturierenden und organisierenden Aspekte angesprochen haben. Es ging mir eher um die alternativen, kritisch-kreativen, manchmal auch subversiven Seiten, wie sie eben zum Beispiel besonders in der Reformpädagogik, aber auch in der kritischen Pädagogik eines Ivan Illich oder eines Paulo Freire zu finden sind. Wie aber steht es um Fromm und die Pädagogik? Obwohl ich das Thema bisher noch nicht direkt angesprochen habe, ist die Frage nach Fromms Verhältnis zur Pädagogik im bisher Gesagten vielleicht doch bereits indirekt ein bisschen enthalten. Ähnlich wie ich es gerade für mich selbst beschrieben habe, vielleicht ja sogar aus analogen Gründen, äußert sich nämlich auch Fromm distanziert bis skeptisch gegenüber einer autoritären, besserwisserischen und vor allem systemkonformen Pädagogik, ist aber interessiert an kreativen und systemkritischen Ansätzen. Dazu passt auch sein Lob des Ungehorsams, den er unter Verweis auf den Schöpfungsmythos und auf die Prometheus-Sage als von Anfang an für die Entwicklung der Menschheit notwendige Tugend einstuft. Auch seine weitgehend vorbehaltlose Unterstützung der Summerhill-Pädagogik eines Alexander S. Neil gehört in diesen Kontext, kündigt diese doch explizit den Gehorsam gegenüber dem vorherrschenden, von Fromm als konformistisch bis repressiv eingestuften Gesellschaftssystem auf. Praktisch hat Fromm sich allerdings nie auf solche oder ähnliche reformpädagogischen Experimente persönlich eingelassen. Soweit mir bekannt jedenfalls, Rainer mag mich korrigieren, ist Fromms vorübergehender Lehrauftrag am William Allison White Institute in New York in den 30er Jahren denn auch seine einzige im engeren Sinn pädagogische oder eben lehrpädagogische Tätigkeit geblieben. Sein Weg war eben eher der des Analytikers als Therapeut und Lehranalytiker sowie der eines zunehmend bekannten Autors. Gleichwohl fällt auf, dass er immer wieder auch Interesse an pädagogischen Fragestellungen, Entwürfen und Projekten gezeigt hat. Was bedeutet also eine solche relative Ambivalenz Fromms gegenüber der Pädagogik? Ist sie dem Zufall geschuldet oder spiegelt sie darin ein biografisch geprägtes, umfassenderes Menschen- und Gesellschaftsbild? Wie fügt sie sich in seinen Denkansatz insgesamt ein? Meine Antwort lautet, ja, Fromms Verhältnis zur Pädagogik konnte nur ambivalent sein. Als Kind und Jugendlicher hatte er pädagogische Ansprüche an seine Person, vor allem als Ausdruck gesellschaftlicher oder religiöser Autoritäten erlebt, denen es sich unterzuordnen galt. Wir haben dazu ja schon einiges gehört. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, den er als 14-Jähriger erlebte, und von Anfang an mit Befremden und Skepsis begleitete, fing das für ihn bis dahin gültige Menschen- und Gesellschaftsbild allerdings zu bröckeln an. Eine echte Alternative tat sich für ihn erst auf während späterer Studien mit der Entdeckung der Psychoanalyse. So bestätigte die Lektüre der Schriften Freuds ihn in seiner zunehmend kritischen Einschätzung gesellschaftlicher oder auch religiöser Institutionen. Freud wurde so für fromm, wegweisend und zunächst, also zumindest vorübergehend, eine Art Ersatzautorität. Die geriet ihrerseits erst in dem Maße ins Wanken, wie Fromm seinen eigenen Weg als gesellschaftskritischer Psychoanalytiker fand, dann allerdings gründlich. Auch wenn er Freud weiterhin für seine Entdeckung der Realität des Unbewussten wertschätzte, stellte er doch andere Grundpfeiler seiner Theorie radikal in Frage. Insbesondere kritisierte er die Einseitigkeit und Ausschließlichkeit der Triebtheorie, aber auch Freuds Bewertung der Beziehung zwischen Analytiker und Analysant. Beide Theorieanteile weisen zugleich enge Bezüge zu Grundfragen der Pädagogik auf. In der Tat sieht man, wie Freud ein Kind ausschließlich oder auch nur in erster Linie als Triebwesen, muss die Aufgabe der Pädagogik konsequenterweise sein, dieses Triebwesen zu kontrollieren und zu disziplinieren. Ist auch der erwachsene Analysant in erster Linie ein Triebwesen, muss der Analytiker gemäß der Freudschen Logik über die nötige Distanz und Autorität verfügen, um das Unbewusste des Analysanden mittels Interpretation seiner Äußerungen freizulegen und beeinflussen zu können. Im Gegensatz dazu entdeckte Fromm in seinen eigenen Analyseerfahrungen, wie sehr die psychoanalytische Beziehung auf dem existenziellen Bedürfnis nach Bezogenheit beruhte, das aus seiner Sicht beide, Analytiker und Analysant, miteinander teilen. Für sein Verständnis der Psychoanalyse hat Fromm dies ausführlich und eindringlich in den Texten aus dem Nachlass dargelegt, die Rainer Funk Anfang der 90er Jahre unter dem Titel »Von der Kunst des Zuhörens« veröffentlicht hat. Die Texte stammen teils aus den 60er und größtenteils aus den 70er Jahren, also aus einer Zeit, als Fromm bereits auf eine umfangreiche Erfahrung als Analytiker und Therapeut zurückblicken konnte. Immer wieder unterstreicht er darin, die Grundlage der Psychoanalyse sei keine einfach zu beschreibende und beliebig reproduzierbare Technik, sondern eine hochentwickelte Kunst. Diese setze ein hohes Maß an Fähigkeit zu angstfreiem, empathischem und liebevollem Zuhören voraus. Wörtlich schreibt er: Es gibt nichts Menschliches, was mir fremd wäre. Alles gibt es in mir. Ich bin ein kleines Kind. Ich bin ein Erwachsener, ich bin ein Mörder und ich bin ein Heiliger. Ich bin narzisstisch und bin destruktiv. Der Patient wird nicht das Gefühl haben, dass ich über ihn rede oder zu ihm herabspreche. Vielmehr wird er spüren, dass ich von etwas spreche, das wir beide teilen. Ich denke, wir werden alle zustimmen, dass dieses Zitat natürlich nicht nur für die Analyse, sondern genauso für den pädagogischen Bezug gilt. Auch wenn Psychoanalyse und Pädagogik sich nach Kontext und Situation der Anwendung natürlich grundlegend unterscheiden, legt in der Tat Fromm doch an die Einstellung und das Handeln eines guten Pädagogen dieselben Maßstäbe an wie an die eines Analytikers. Wie auch sollte es anders sein? Teilen beide doch das Ziel, die ihnen anvertrauten beziehungsweise die sich ihnen anvertrauenden Menschen auf ihrem Weg der Selbstfindung und zunehmenden Selbstbestimmung zu unterstützen. Kaum verwunderlich ist, dass Fromm mit diesem Anspruch bei vielen Menschen, damals wie heute, und zwar durchaus auch bei professionellen Pädagogen, auf Unverständnis und Ablehnung stieß und wohl auch weiterhin stoßen dürfte. War und ist doch die Erwartung an die Pädagogik in aller Regel, also in der breiten Öffentlichkeit, doch eher die, dafür zu sorgen, dass Menschen in den unterschiedlichsten, auch schwierigen Situationen möglichst reibungslos funktionieren. Der Aspekt solchen reibungslosen Funktionierens als Ergebniserwartung an die Pädagogik gilt übrigens unabhängig vom geschichtlichen Kontext und dem darin jeweils dominanten Gesellschaftscharakter. Egal, ob etwa ein autoritärer, herrschsüchtiger Lehrer zu Nazi- oder auch DDR-Zeiten seine Schüler mit Leistungsdruck und Androhungen von Gewalt gefügig machte, ob ein eher aalglatter, marketingorientierter Lehrer in den 80er oder 90er Jahren seinen Schülern die effektivsten Tricks und Techniken für ein Bewerbungsgespräch verkaufte, oder ob ein postmoderner, ich-orientierter Lehrer sie heute auf einen auf Facebook propagierten Lifestyle trimmt. Das Wunschergebnis ist immer das gleiche. Es muss systemkonform sein, soll dem gerade dominierenden Gesellschaftscharakter entsprechen. Auch ein anderer damit zusammenhängender Aspekt des Pädagogikverständnisses hält sich unabhängig vom geschichtlichen Kontext und Gesellschaftscharakter durch. Es ist die Abhängigkeit des Kindes, gegebenenfalls des Schülers oder Jugendlichen, des erwachsenen Teilnehmers, gegenüber dem jeweiligen Anbieter einer Erziehungs-, Lern- oder Fortbildungsmaßnahme. Es gehört zwar zu den Charakteristika des marketingorientierten oder auch des postmodernen Gesellschaftscharakters, dass solche Abhängigkeit verleugnet wird. Den unter ihrem Einfluss stehenden Menschen wird dabei suggeriert, sie verfügten über ganz neue Freiheiten, sei es die Wahlfreiheit zu konsumieren, was ihnen gefällt, sei es die Freiheit, sich den eigenen Lebensstil auszusuchen, oder auch die, grenzenlos miteinander verbunden zu sein. Bei näherer kritischer Betrachtung zeigt sich freilich, dass es sich dabei um erkaufte, oberflächliche Illusionen mit Suchtcharakter handelt. Sie produzieren das ständige Verlangen nach immer mehr vom Selben, schaffen so neue Abhängigkeit. Schließlich folgt aus solcher Abhängigkeit eine weitere Besonderheit, die nicht nur Fromms Verhältnis zu Pädagogik und Psychoanalyse betrifft, sondern eine Herausforderung an alle Menschen darstellt und sich treffend mit der Metapher Abnabelung beschreiben lässt. Erst nach Durchtrennung der ihn mit der Mutter verbindenden Nabelschnur beginnt der Säugling bekanntlich sein eigenes Leben als individueller Mensch zu leben. Analoges gilt auf einer symbolischen Ebene für die psychoanalytisch-therapeutische wie auch für die pädagogische Beziehung. Auch hier gilt, dass der jeweiligen Beziehung immanente Ziel wird erst nach Durchtrennung der symbolischen Nabelschnur erreicht, die den Analysanten an den Analytiker oder den Educandus an den Educator bindet. Bezüglich des Bildes der Abnabelung ist freilich auch ein wichtiger Unterschied hervorzuheben. Der Säugling kann die Nabelschnur nicht selber durchtrennen. Die symbolische Abnabelung im Fall der psychoanalytischen oder auch pädagogischen Beziehung macht dagegen nur dann und nur so weit Sinn, wie sie aus eigener Entscheidung und Befähigung der Betroffenen erfolgt. Auch wenn Fromm es so nicht explizit formuliert hat, erst ein in diesem symbolischen Sinn aus eigener Kraft sich abnabelnder, erwachsener Mensch ist in der Lage, in unserer Gesellschaft im umfassenden Sinn ein produktives Leben zu leben. Wir mögen uns zwar als ohnmächtig gegenüber solchen strukturellen und systemischen Herausforderungen erleben. Es wäre jedoch fatal, wenn dies uns dazu verleitete, die Hände in den Schoß zu legen und die da oben einfach weitermachen zu lassen. Ich glaube, ich habe eben vertan hier. Ich wollte hier weitermachen. Mit aller Deutlichkeit zeigt sich also dieses Problem der Abnabelung spätestens mit der Veröffentlichung von Fromms Buch Haben oder Sein im Jahr 1976. Die Haben-Orientierung, also das Besitzstreben im weitesten Sinn, dominierte schon damals die westlichen Gesellschaften. Wie wir wissen, hat sich daran bis heute nichts geändert. Eher hat die Haben-Orientierung sich noch verstärkt, wirkt freilich häufig auf subtilere Weise. Sie entfremdet die Menschen von ihrer eigentlichen Sehnsucht und Bestimmung zu sein. So sind sie zwischen Haben- und Seinsorientierung, zwischen Konformismus und Autonomie, zwischen Fremd- und Selbstbestimmung hin und her gerissen. Psychoanalyse und Pädagogik können und sollten im Frommschen Sinn darauf je eigenständige Antworten anbieten, indem sie nämlich das gesellschaftskritische Bewusstsein schärfen und die Menschen unterstützen, ihren je eigenen, für sie optimalen Weg zwischen den genannten Polen zu finden. Psychoanalyse und Pädagogik bedürfen ihrerseits ständiger, kritischer und selbstkritischer Überprüfung, ob sie für diese große Aufgabe geeignete Bedingungen anbieten, ob sie also angemessen auf die notwendige Abnabelung vorbereiten. Zugleich gewinnt meines Erachtens heute jedoch ein anderer, bereits angedeuteter Aspekt in Fromms Verhältnis zur Pädagogik erneut zunehmend an Bedeutung, nämlich seine Wertschätzung des zivilen Ungehorsams. Angesichts von Zumutungen wie dem Hartz-IV-System bei uns, wie auch global den Konzernschutzabkommen CETA, TTIP und TISA, reicht es nicht mehr aus, nur die individuelle Entwicklung und Entfaltung der menschlichen Person als Aufgabe und Arbeitsfeld der Pädagogik anzusehen. Und hier war jetzt der kleine Schnitzer. Wir mögen uns zwar als ohnmächtig gegenüber solchen strukturellen und systemischen Herausforderungen erleben. Es wäre jedoch fatal, wenn dies uns dazu verleitete, die Hände in den Schoß zu legen und die da oben einfach weiter machen zu lassen. Anschauungsunterricht, wie weit ziviler Ungehorsam gehen kann und an welche möglicherweise tragische Grenzen er stößt, liefert uns derzeit die Aktion des Hartz-IV- und Grundeinkommensaktivisten Ralf Böß in Berlin. Durch seinen unnachgiebigen persönlichen Einsatz hat Böß es geschafft, die Hartz-IV-Sanktionspraxis auf die Anklagebank in Karlsruhe zu bringen. Da ist in der Tat jetzt ein Verfahren anhängig, noch nicht behandelt, aber anhängig zur Frage der Verfassungswidrigkeit dieser Sanktionen bei Hartz-IV. Gegenwärtig führt die Logik des Einsatzes von Ralf Böß ihn gerade dazu, in der Auseinandersetzung mit den für ihn als Hartz-IV-Empfänger zuständigen Jobcenter seine eigene physische Existenz in die Waagschale zu werfen. Um öffentlich zu machen, wie Hartz-IV funktioniert, hat er sich selber freiwillig in die Schusslinie dieses Systems begeben, wurde bisher zweimal hundertprozentig sanktioniert, sodass er nun definitiv mittellos ist. Seit dem 1. Juli, also heute genau seit 75 Tagen, hungert er deshalb, hat keine feste Nahrung mehr zu sich genommen. Wenn ich dies hier erwähne, geht es mir nicht darum, das Verhalten von Ralf Böß als Modell darzustellen. Als Modell will auch Böß selbst es gar nicht verstanden wissen. Die das System in seiner Destruktivität entlarvende Funktion der böschen Aktion kann ihm jedoch niemand absprechen. Unter höchstem existenziellem Einsatz in seinem Verhalten und Handeln gleichermaßen subversiv wie produktiv ist Böß ein Mensch, dem meines Erachtens fromm, aber vermutlich auch Frankl, vielleicht sogar in besonderem Maße Frankl, hätten Sie noch die Gelegenheit dazu gehabt, uneingeschränkten Respekt und volle Wertschätzung gezollt hätten. Vielleicht ja gerade deshalb auch Frankl, auch wenn der gesellschaftskritische Themen eher nicht so sehr, also den nicht so sehr, daran nicht so sehr interessiert war. Aber ich denke, an diesem Beispiel zeigt sich ja, dass es gar nicht um die Frage der Gesellschaftskritik geht, sondern eben dann um die Sinnstiftung, die dieses gesellschaftskritische Handeln in dem Fall ermöglicht. Dankeschön.